herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und bei uns geht es um den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung und wie das eben ja, mit uns Menschen zusammenhängt. Erfolgreiche Geschäftsleute kennen meistens auf einige wenige besondere Beziehungen hinweisen, wenn sie sagen, weil ich diesen Menschen getroffen habe oder mit dem kooperiert habe, das ist einer der Hauptgründe, warum ich erfolgreich geworden bin. Erfolg entsteht eben zwischen Menschen, wenn sie lernen, sich zu vertrauen, aber dazu muss man zuerst einmal die Richtigen kennenlernen. Und das ist ja heutzutage auf den ersten Blick viel leichter, als es früher war. Jetzt gibt es ja noch soziale Medien, es gibt Networking-Events und all das. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich einen ganz berühmten Mathematiker, den Stephen Wolfram, den habe ich nicht erkannt auf einem Networking-Event. Da waren erst drei Leute da zu diesem Speaker-Treffen und ich dachte mir, ja, der ältere Herr mit der Glatze, ist das der Hausmeister, der Barkeeper? Ich warte, bis richtige Leute kommen und ja, das bereue ich bis heute. Wie kann es also gelingen, dass wir richtig netzwerken, dass wir effektiv netzwerken in einer Welt, wo wir übervernetzt, aber unterinformiert sind? Und darüber spreche ich heute mit der Katrina Rieder. Sie ist bei UAY verantwortlich für Kommunikation, für Corporate Social Responsibility seit 2011. Sie ist aber eben auch Podcasterin. Sie betreibt den Podcast Netzwerk Circle. Da freue ich mich ganz besonders, dass sie heute zu Gast bei mir ist. Katrina, herzlich willkommen.
Hallo, lieber Christoph. Freut mich, dass wir heute plaudern können und uns vernetzen.
Wie machst du das beim Networking? Also gehst du auf Networking-Events oder schreibst du Leute an oder wie machst du das?
Das ist ganz lustig, dass du fragst, weil ich habe das eigentlich schon gemacht, seitdem ich 18, 19 bin, aber ohne bewusst ans Vernetzen oder Networking zu denken. Und deswegen kam mir auch dieser Gedanke oder diese Intuition jetzt hier, das an andere weiterzugeben. Das passiert bei mir automatisch. Ich bin jetzt keine, die hergeht und sagt, ich mache mir einen Plan und gehe jeden Abend zu einem Networking-Event. Genau davon möchte ich mich ein bisschen distanzieren und möchte die Menschen ermutigen, in die richtige Verbindung zu gehen. Also ja, natürlich suche ich mir Events aus oder sagen wir mal Gelegenheiten aus, wo ich weiß, das sind spannende Menschen oder da geht es um das Thema, das mich gerade beschäftigt, sei es jetzt beruflich oder möglicherweise auch privat. Wir kennen das, ich bin ja auch Mama, es gibt ja auch so Mama-Veranstaltungen, wo sich die Kindergarten- oder die Schulmamas vernetzen können. Also das heißt, es geht dann schon immer um das Thema und was kann ich denn daraus ziehen? Gleichzeitig aber bin ich nicht diejenige, die berechnen ist und eine Liste führt und sagt, so Event 1 abgehackelt, Event 2 abgehackelt. Und dass ich dann nur hingehe und sage, ich will mit so viel wie möglich Menschen sprechen, sondern es geht mir wirklich darum, gezielt etwas auszusuchen, wo ich sage, das interessiert mich oder da kann ich auch einen Beitrag leisten und könnte spannende Menschen treffen. Das ist so rundum eigentlich meine persönliche Strategie.
Also du gibst dir Chancen, Menschen kennenzulernen. Wie sprichst du die dann an? Oder wie, ich meine, ich bin ja, wie ich aus Amerika zurückgekommen bin, war ich total begeistert von der Gesprächskultur dort. Dann kommt man in Österreich zurück oder auch nach Deutschland. Dort stehen die Leute dann in einer Gruppe zusammen. Wenn man sich dieser Gruppe nähert, in Amerika geht die Gruppe dann auf, man wird gleich eingeladen, gleich gefragt, wer man ist, was man tut. Ja, bei uns erlebe ich das, da rückt die Gruppe dann gleich eng zusammen, damit man ja auch keinen Platz hat.
Ja, das ist ein bisschen streng formuliert, ist heute nicht mehr ganz so. Aber du hast es ja erwähnt, ich bin ja auch in einem Konzern tätig und ich bin eben auch seit über 25 Jahren angestellt immer wieder und durfte da auch verschiedene Projekte machen von Amerika bis China. Und tatsächlich netzwerken die Menschen unterschiedlich. Also sie haben eine andere Gesprächskultur, wie du schon gesagt hast. Und was wir halt hier in unseren Gefilden Deutschland, Österreich merken, ist, dass die Menschen prinzipiell nicht so offen sind. Aber warum? Weil sie im Grunde unsicher sind. Und diese Unsicherheit lässt sie eher dann zum Rückzug gehen. Und dann schaut man aufs Handy oder ist dann eher so in der Ecke beobachtend. Ich habe da aber eine ganz einfache Lösung und die heißt Lächeln. Das klingt jetzt ganz banal, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und niemanden kenne, dann schaue ich einfach mal, wer kommt mir denn sympathisch vor? Und möglicherweise nicht, wo stehen jetzt 10 Menschen, sondern vielleicht, wo stehen nur 2 oder 3, wo du leicht ins Gespräch kommst. Und dann gehst du hin und lächelst die an, schaust ihnen in die Augen. Ist ja auch etwas, was heute keiner mehr macht mit dem ganzen Handyglotzen. Und dann schaust du ihnen in die Augen, lächelst und sagst, darf ich mich zu euch dazustellen? Oder darf ich mich zu ihnen dazustellen? Es ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass mir gesagt hat, na, das nicht. Ja? Möglicherweise sagen sie, ja, der Platz ist schon besetzt. Auch in Ordnung, aber das ist ja keine persönliche Ablehnung. Und wir neigen dann immer dazu, gleich instinktiv zu sagen, oh Gott, das ist eine Ablehnung, die wollen mich nicht. Wir sind interessanterweise so gepolt, dass wir sagen, ja, vielleicht haben die andere Gründe, vielleicht haben die was Wichtiges zu besprechen. Ist okay, dann gehe ich zum nächsten Tisch. Und solange ich das nicht persönlich nehme und emotional dann gekränkt bin, dann kann ich das immer und immer wieder machen. Und wie gesagt, mir ist eigentlich immer passiert, dass die Leute sagen, ja, ja, klar, stell dich dazu.
Jetzt findet man Gespräche, man möchte es ja nicht sofort business- oder nutzenorientiert machen, man plaudert halt einfach ein wenig. Was ist denn danach? Hältst du noch Kontakt zu interessanten Menschen?
Ja, ich habe mir da eine Sache angewöhnt. Das habe ich auch übernommen von jemandem, diesen Tipp schon vor Jahren, nämlich die 1-1-1-Regel. Und tatsächlich ist es so, immer wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, habe ich entweder die Visitenkarte danach gescannt, da gibt es auch so eine App und dann hast du das gleich in deinen Kontakten drin. Und dann habe ich am nächsten Tag meistens ein kurzes E-Mail geschrieben oder eine kurze WhatsApp-Nachricht. Hat mich total gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Möglicherweise entstand in dem Gespräch auch eine Frage oder ein Thema für ein Follow-up, das sagt man ja Follow-up, wo man sagt, ja, ich schicke dir dazu was. Oder weißt du was, das Thema, das du da jetzt gerade bearbeitest, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen, lass mich den suchen und ich schicke dir den morgen. Ja, oder viele sagen dann, na, weißt du was, ich schicke dir dann auch noch den Kontakt von dem und dem, weil wir darüber gesprochen haben. Also immer einen Anker finden. Also ich sage dazu Netzwerkbrücke. Und diese Netzwerkbrücke baut langfristig dann diese Verbindungen auf. Natürlich geht es dann darum, sich das zu merken. Und da kann man sich dann helfen mit verschiedenen Tools, indem man sich eine Notiz dann schreibt oder selber eine Sprachnachricht schickt oder wie auch immer, dass man dann am nächsten Tag oder 1-2 Tage später dieses Follow-up macht. Und die 1-1-1-Regel sagt eigentlich so einen Tag später eine kurze Nachricht, ein kurzes Dankeschön, eine Woche später möglicherweise dann noch einmal einen Kontaktpunkt und einen Monat später, eventuell, wenn man das dann möchte, dann ein Treffen ausmachen. Also dieses 1-1-1.
Finde ich schön, dass du da so konsequent bist. Ich habe das in Amerika begonnen, da hatte ich jeden Abend einen Pitch für mein Startup oder jeden Morgen und es war einfach viel zu viel. Und mittlerweile verwende ich eine KI, die hilft mir. Dieser KI zeige ich die Visitenkarte, dann wird einmal die Adresse erfasst und dann fragt mich das System auch, was geht denn eigentlich mit dem, was war denn da? Ja, aber sie zeigt mir auch sofort, was diese Person sonst noch macht, ob es noch andere Anknüpfungspunkte gibt und dann unterstützt mich die KI, dass ihm genauso eine E-Mail rausgeht mit dem Kontakt. Oft ist es ja auch so, also dass eine E-Mail rausgeht mit einer wertvollen, mit einem Geschenk. Ja, so irgendeine Podcast-Folge schicke ich manchmal mit oder ein PDF oder ein Link, damit der andere eben auch was davon hat. Das ist quasi das, was nachher stattfindet. Ohne diese Unterstützung wäre ich zu erschöpft. Also ich müsste es in der Nacht eigentlich gleich machen, weil am nächsten Tag sind meine Gedanken längst woanders, nämlich beim nächsten Event. Und oft ist es ja so, mittlerweile kriegt man Teilnehmerlisten vorab, ja, wenn das richtige Networking-Dinger sind. Und früher habe ich dann mich mit diesen Menschen schon per LinkedIn vernetzt. Ja, super spannend, kommt hin und sagt, ach ja, wir sind ja schon Freunde auf LinkedIn, sage ich genau. Hat meine Assistentin gemacht oder so, ja, oder ich. Das hilft. Mittlerweile verwende ich die KI, mich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Das heißt, diese Adressliste wird in so einen KI-Agenten hochgeladen und dann kriege ich zurück, so eine Art Dossier für jeden. Ja, das schaut erstmal creepy aus oder hört sich creepy an, aber es gibt ja viele Informationen über uns. Und was die KI eben noch macht, sie schaut sich mein Profil an und das Profil des jeweils anderen und macht dann eine Prognose. Was wäre eigentlich, wenn diese beiden Personen zusammenarbeiten würden? Da geht die ein Jahr in die Zukunft, zwei, drei Jahre in die Zukunft, schaut, vergleicht diese Prognosen und gibt mir dann einen wertvollen Tipp und sagt, ja, die drei Leute, mit denen solltest du vielleicht wirklich reden, weil da kommt bei der Prognose wirklich was Gutes raus. Ich meine, auch die KI kann nicht in die Zukunft schauen, aber bei Prognosen ist sie eben relativ gut. Und dann kriege ich auch gleich die Icebreaker-Fragen. Ja, also das ist so ein bisschen wie die Queen, wenn die eine Gartenparty hat und dann kommt jemand her und sagt, ja, ich bin der Herr so und so. Dann sagt die Queen, freut mich, Sie kennenzulernen. Und währenddessen gibt es den Butler daneben, der einen riesen Stapel an Papieren durchsucht, sich das Dossier über die Person herausholt und dann flüstert, ja, er hat die Tennis-Clubmeisterschaft in seinem Club irgendwo in Großbritannien gewonnen und die Tochter studiert jetzt in Cambridge. Und dann sagt die Queen, ich habe gehört, Sie haben Ihre Tennismeisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Tochter studiert jetzt in den USA. Ist ja wirklich wunderbar. Schon startet das Gespräch. Würdest du sowas praktisch finden?
Also grundsätzlich ja, natürlich. Teilweise machen wir das ja schon. Wir nennen das auch Briefing, indem wir, also es gibt jetzt klassisches Beispiel, ein Interview zwischen einem Top-Manager und einem Journalisten. Da werden beide vorab gebrieft. Also du hast gesagt, das ist creepy. So creepy finde ich das gar nicht, weil letztlich recherchieren wir ja dann. Und ob es jetzt die menschliche Assistentin macht oder der KI-Assistent, wir kennen diese Diskussion, ja, dann haben wir hier eine Effizienz. Dennoch muss ich da drüber schauen, weil da kann mir das System jetzt sagen, der Journalist, das ist der Schreibstil, er hat kritische Artikel geschrieben oder auch positive Artikel, was ist sein Hintergrund, so, das heißt, der Interviewpartner bekommt dann vorab diese Info und umgekehrt, aber auch der Journalist bekommt einen Lebenslauf und Background-Information von seiner Interviewperson, somit ist beiden geholfen. Das mit der Queen finde ich besonders lustig. Das glaube ich tatsächlich, dass das so ist, weil ihr Job ist ja auch repräsentieren und wie soll sich ein einzelner Mensch das alles merken? Also du brauchst ein System im Hintergrund, das dir das Leben da erleichtert. Und ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Und jetzt kommt wieder das Wenn das Menschliche nicht abhanden geht. Weil dafür plädiere ich ja, dass wir Verbindungen von Mensch zu Mensch aufbauen. Und ich schätze jetzt jemand wie die Queen oder jemand andere in so einer ähnlichen Position, muss beruflich hier repräsentieren und muss auf die Menschen eingehen, weil sie ja einen positiven Eindruck hinterlassen muss. Das ist ja quasi ihr Job, ihre Aufgabe. Und deswegen ist es nicht verwerflich, das zu nutzen. Aber ich denke, die Icebreaker-Frage ist okay, wenn die vorgegeben wird. Und dann entscheidet dein Bauchgefühl, deine Intuition, deine Menschlichkeit, wie du dieses Gespräch weiterführst. Und da gibt es dann ganz viele Anknüpfungspunkte, weil vielleicht kann sie dann sagen, oh, ich habe in meiner Jugend auch Tennis gespielt. Oder sie sagt, ach, Tennis hätte ich so gerne in meiner Jugend gespielt, konnte ich aber nie. Und da kann ich dann drauf aufbauen. Also dieser berühmte Icebreaker ist schon gut, wenn mir der mal vorgegeben wird. Ich persönlich lasse ihn mir nicht vorgeben, sondern ich verlasse mich da auch wieder auf meine Erfahrungen. Aber ich finde immer einen Anknüpfungspunkt, ob es jetzt tatsächlich Kinder, Hunde, Haus, das Land, in dem ich lebe, die Urlaube, die ich gemacht habe, es findet sich immer ein Anknüpfungspunkt. Also jetzt Sommerzeit, ganz tolle Frage. Na, warst du schon auf Urlaub und wo geht's denn hin? Und ach, dort war ich noch nie. Erzähl, wie ist es dort? Oder ja, da war ich schon dreimal. Das ist spitze. Das ist mein Lieblingslokal oder so. Und das kann man üben. Das kann man trainieren. Wenn man sich nicht traut, dann macht man den ersten Schritt und geht. Aber ich finde das sehr spannend, wenn du das sozusagen mit der KI in Kooperation machst. Ja, finde ich cool.
Also es gibt ja extrovertierte Menschen, so schätze ich dich ein. Dann gibt es so diese ultra-introvertierten wie mich. Also für mich ist der öffentliche Auftritt, für mich ist der Besuch, Sprechen mit Menschen in großen Gruppen eine Fremdsprache. Das habe ich mir über viele Jahre antrainiert. Ich habe natürlich auch Kurse gemacht für Smalltalk und mir Trainings angesehen und all diese Dinge. Und daher kann ich das mittlerweile auch. Was die KI jetzt kann, sie macht Empowerment für die Introvertierten, gibt ihnen die Sicherheit, einmal den ersten Schritt zu gehen und vielleicht eben auch den Tipp, mit wem Ja, also dass man eben nicht am Erstbesten, den man erwischt, dann die ganze Veranstaltung festhängen muss. KI ist ja eine Notlösung. Der Not macht den Menschen ja erfinderisch und vermutlich hast auch du nicht zu wenig E-Mails und nicht zu wenig Event-Einladungen. Wir alle erleben mit der Digitalisierung einen Daten-Tsunami und um dort nicht zu ertrinken, ja, haben wir uns die KI ausgedacht als Lösung für diese Überwältigung. Sie macht uns jetzt Zusammenfassungen. Sie wird relativ rasch auch bestimmte Termine für uns verschieben und ausmachen. Sie macht uns Vorschläge für E-Mail-Antworten, die dann plötzlich nicht mehr ganz abgehackt sind, sondern sogar mit dem zusammenhängen, worum es in der E-Mail geht. Sie wird uns daran erinnern, dass man eigentlich schon vor 2 Wochen etwas hätte bearbeiten sollen. Also sie wird uns vieles von dem, was unseren Geist blockiert, übernehmen, damit wir uns eben wieder auf die Menschen konzentrieren können. Ich glaube, in der künstlichen Welt ist nichts wichtiger als die menschliche Beziehung.
Danke. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, diese vermeintliche moderne Technik, gell? Wir haben immer gedacht, das Leben wird leichter und letztlich sehen wir aber, naja, wir stürzen immer mehr hinein in diese Digitalisierung und wir wären noch ein Stückchen weit davon abhängig. Ich habe da mal bei einer Challenge mitgemacht, da hat sich jeder ausgesucht, so 3-4 Aufgaben, die wir einen Monat lang gemeinsam durchziehen und uns sozusagen accountable halten. Also wir haben uns jeden Abend dann berichtet, was wir tun. Und ich habe mir dann ausgesucht, ich möchte jeden Tag 20 Minuten lesen und 20 Minuten schreiben, nämlich selber schreiben. Und das macht was mit dir, das ist ganz spannend. Weil du anfangs sitzt eben vor diesem weißen Papier und schreibst. Da ging es nicht darum, was du schreibst, es ging einfach schreiben. Und wenn du es dir erlaubst, deine Gedanken laufen zu lassen, einfach nur wirklich zu schreiben, du merkst, du wirst von Woche zu Woche wieder flüssiger und besser. Und deswegen sage ich auch immer, es ist ganz gut, sich da wieder runterzuholen. Ja, die KI schreibt für mich ganz viel, weil ich dann natürlich auch faul bin. Ich bin dann denkfaul. Ja? Ich habe dann mein Custom-GPT und den Prompt und sage, gut, schreib in meinem Sprachstil. Und weil du das gesagt hast, also, es werden noch ganz viele neue Jobs entstehen mit KI. Wir sehen das ja, du sprichst von Startups, die neue Ideen bringen, wo die KI ein Hauptanteil ist. Also ja, kann in vielen Dingen das Leben erleichtern, wird auch neue Jobs schaffen, davon bin ich überzeugt, wenn man sich gedanklich auch darauf einlässt. Aber trotzdem bitte die Wurzeln nicht verlieren. Also eine gute Mischung machen.
Vielleicht, und das ist ja die Hoffnung, bringt uns die KI wieder zu den Wurzeln zurück. Schau, die industrielle Revolution, die hat uns Wohlstand gebracht, keine Frage, aber ein ungeheures einen ungeheuren Zwang auferlegt. Ja, also um 8 Uhr beginnt die Arbeit und um 17 Uhr ist man dann wieder frei. Sie hat individuelle Menschen zu Konsumenten normiert, damit diese Konsumenten dann auch zu den Produkten passen. Also Massenfertigung geht ja nur, wenn man den Menschen an die Produkte anpasst. Und damit macht die künstliche Intelligenz Schluss. Die digitale Revolution ist nicht die vierte industrielle, sie ist die Überwindung der Industrialisierung. Die Überwindung, dieses Gleichmachen, dieses Massenproduktion, Massenarbeit, Massenmedien, Massenurlaub, all diese Dinge kann uns die KI helfen zu überwinden, wenn wir es richtig tun. Also es gibt nichts, das menschlicher ist als die künstliche Intelligenz. Warum? Wenn sie nicht unsere Bedürfnisse befriedigen würde, ja, dann würde sie gar nicht funktionieren. GPT würde keiner verwenden, wenn sie dem nicht entspricht. Aber der Mensch ist immer das, was nicht digitalisierbar ist. Also wenn wir alles Unmenschliche digitalisiert haben, ist das, was übrig bleibt, der Mensch. Und das ist die Frage nur, was ist das? Sie hält uns den Spiegel vor. Ja, also wir haben noch nie so viel gelernt über das, was es bedeutet, Mensch zu sein, durch die Abgrenzung von der künstlichen Intelligenz, von der Automatisierung. Das ist immer das, was der Mensch nicht ist. Der Mensch ist immer das andere zur Digitalisierung, immer das andere zur künstlichen Intelligenz.
Ja, das braucht aber auch ein Mittun und ich bin ja auch Mama. Mein Sohn wird jetzt 7 nächste Woche und ich sage dir, es ist teilweise sehr erschreckend, wie Eltern da mit ihren Kindern umgehen zum Thema Digitalisierung. Ja. Da gibt es auch ganz, ganz arge Studien aus Deutschland, da schrillen bei mir die Alarmglocken, wo ich sage, bitte, bringt euren Kindern die menschliche Kommunikation bei und lass sie nicht vor Tablets und Smartphones und Fernseher aus praktischen Gründen sitzen. Also da gibt es Trends, die sind alarmierend tatsächlich. Ja. Und da fürchte ich mich ein bisschen davor, dass diese Generation dann verlernt hat, Mensch zu sein und menschlich zu denken und miteinander zu sprechen.
Das gilt also, ja auch für Bücher. Ja. Ja, also Bücher waren ja im 17. Jahrhundert verpönt, also Frauen sollten sie nicht benutzen, die haben einfach ein viel zu weiches, schwaches Gehirn, die würden da viel zu sehr aufgewühlt durch diese Romane. Das andere ist, wir wollen auch umgehen können damit und ich denke, man kann nie spät genug anfangen mit dem Smartphone bei den Kindern, die lernen das schon, ja, das ist keine Kulturkompetenz, die man braucht. Mein Sohn hat in der ersten Klasse Gymnasium ein Tablet bekommen, nach einem halben Jahr. Dann sagt er, Mama, Papa, meine Freunde sprechen in der Pause nicht mehr mit mir. Die sind natürlich alle vor diesem Tablet gesessen und haben sich damit beschäftigt. Weil das natürlich angenehmer ist. Ja. Es ist auch angenehmer für Eltern. Du kennst vielleicht, man sieht es in Restaurants immer wieder, da sitzen die Babys ganz ruhig und entspannt im Restaurant vor dem Smartphone, da läuft irgendeine dusselige Babyserie und die Eltern haben die Ruhe vom Kind.
Das ist tatsächlich Realität oft. Ich sehe das ganz oft. Wir sind glücklicherweise in einer Bubble, wo das nicht passiert ist. Und mein Sohn ging in einen Montessori-Kindergarten und da ist natürlich die Kommunikation und das Miteinander ganz hoch angesiedelt. Aber so wie du sagst, es ist tatsächlich erschreckend und das hängt auch viel damit zusammen, weil die Eltern auch überfordert sind, muss man leider auch sagen. Ja? Und der Dopaminausstoß, brauche ich dir auch nicht erklären, du kennst das ja, die Kinder hängen dann so dran und diese Abfolge von Geschichten und Bildern, also das ist teilweise wirklich anstrengend für das Hirn. Und wir zu Hause, wir handhaben das so, vielleicht nur das als kurze Info, als Tipp in die Welt. Wir haben eine gezielte Medienzeit und mein Sohn ist jetzt in einem Alter, wo er schon Autonomie hat, also wo er selber entscheiden möchte. Und da gibt es, wir malen so Kästchen und er hat 14 Kästchen in der Woche und ein Kästchen sind 15 Minuten und die kann er selber entscheiden, wie er die aufteilt. Und dann hackt er sie ab. Und das ist ein wunderbarer Weg, weil dann weiß er, er hat seine Grenze und innerhalb der Grenze kann er selber entscheiden. Aber dann kommt die Lehrerin in der ersten Klasse Volksschule und gibt dir eine App als Elternteil und sagt, ja, die Kinder sollen am Computer dann diese Übungen machen. Und dann stehe ich wieder da und sage, what? No way. Ja, also das ist ja überall und eben auch in den Schulen. Und für mich ist es so wichtig, diese Botschaft rauszutragen, sagen Leute, Digitalisierung, KI, alles gut und schön. Und unsere Kinder, so wie du sagst, sie lernen das früh genug. Und die werden auch damit aufwachsen, die werden auch ihre Jobs danach ausrichten. Aber letztlich, das Menschsein muss weiterhin gelehrt werden und weitergetragen werden. Weil ich glaube, genau. Das geht sonst unter.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, gerade in der Schule werden wir diese industriellen Nachwirkungen relativ rasch überwinden. Eigentlich ist es ja ein Skandal, dass auf 20 Schüler nur ein Lehrer oder eine Lehrerin kommt. Warum also nicht 20 Lehrer auf 20 Schüler? Und das kann die KI. Sie kann das verstärken, wo wir stark sind. Sie kann das verbessern, wo wir schwach sind, individuell das Wissen vermitteln. Die weiß ganz genau, wo unsere Kinder stehen und da erwarte ich eine enorme Intelligenzexplosion. Also das maßgeschneiderte Lernen. Also früher haben wir halt gewartet, bis beim Zapfenrechnen auch der Letzte das endlich konnte. Ja, wir anderen haben uns dann schon schrecklich gelangweilt. Das ist keine gute Form der Schule. Du hast Montessori angesprochen. Da geht es um die Interessen zuerst. Also die Hoffnung ist eben auch hier, dass wir die Lehrkräfte entlasten können von der Betreuung von vielen, vielen, vielen Kindern und jedem individuelles Wissen zu vermitteln über künstliche Intelligenz. Also das kann wirklich super, das kann wirklich super werden. Und dann ist es halt wichtig, dass wir den Selbstwert unserer Kinder stärken. Ja. Denn wer einen starken Selbstwert hat, der braucht eben nicht die Tröstung durch das Smartphone, wenn es einmal schlecht geht. Ja, denn so verwende ich halt. Ja, also wenn gerade keine Schokolade verfügbar ist, dann schaue ich ein paar YouTube-Shorts und meine Kinder sehen das natürlich auch.
Ja, klar. Also je mehr wir das Teil in der Hand haben, desto mehr haben es die Kinder. Also da hast du vollkommen recht. Da darf sich jeder dann selber auch an der Nase nehmen. Ich nehme mich da nicht aus.
Genau. Wann hast du das erste Mal unbeobachtet? Bist du am Land aufgewachsen oder in der Stadt?
Teils. Also wann? Land, wenn du so bist, am Stadtrand.
Ja. Wann hast du das erste Mal das Haus verlassen dürfen, ohne dass die Eltern gesagt, geh einfach einmal raus, wir müssen nicht wissen, wo du bist. Wie alt warst du da?
Das ist eine gute Frage. Wie alt wäre ich gewesen sein? 15, 16?
Ja, das wäre relativ spät.
Ja.
Bei mir war es 6 oder so. Ja, aber ich bin halt auch ein bisschen älter.
Okay, ich habe jetzt an Weggehen gedacht.
Gell? Nein, nicht abends, sondern wirklich einfach rausgehen, oder? Wo die Eltern sagen, geht's vor die Haustür, spielst du da draußen.
Ja, sicher. Also sicher im Volksschulalter, ja.
Ja. Also bei mir war es vorher. Und wenn du heute die Kinder fragst, dann ist es so 10, 12. Also das Alter, wo die Eltern nicht mehr überwachen wollten, ja, wo sie sich sicher gefühlt haben, einen rausgehen zu lassen, dieses Alter steigt. Früher war man mit 12 Jahren Babysitter, heute braucht man einen. Das Gleiche gilt für die Reichweite. Also ich habe mit 10 Jahren eine Reichweite von 3-4 Kilometern gehabt. Meine Großelterngeneration deutlich weiter. Ja, die haben halt nur zum Essen zu Hause sein müssen. Die sind durch die Wälder gezogen, ohne dass die Eltern irgendwas mitbekommen haben. Diesen Erziehungsstil, das ist der Bulldozer-Erziehungsstil. Ja, die rasen mehr Eltern. Wir sind keine Helikoptereltern mehr. Also wir fliegen nicht irgendwo, also schicken unsere Kinder raus und fliegen dann hinterher als Helikopter, landen, machen, wirbeln eine Menge Staub auf und sind dann wieder dahin. Nein, wir räumen ihnen alles aus dem Weg. Und dieser Erziehungsstil, der lässt sich mittlerweile weltweit nachweisen. Wir fühlen uns nicht ganz sicher, wenn unsere Kinder 10 Minuten später von der Schule heimkommen. Ja, also wir haben unsere Kinder, ich wohne in St. Johann in Tirol, das ist jetzt wirklich am Land, 8000 Einwohner. Wir haben die Kinder eine Woche lang in die Volksschule begleitet und dann haben die das selber gemacht, ein Kilometer oder so. Wir sind darauf angesprochen worden. Ja, warum wir das riskieren? Das können wir doch nicht machen. Wir müssen doch unsere Kinder in die Schule fahren. Diese Idee nennt sich, oder diese Entwicklung nennt sich Safetyismus. Also das freie Spiel geht zurück. Wir wollen unseren Kindern möglichst kein Risiko eingehen. Das ist ja unser Projekt. Wir wollen die möglichst schützen. Und daher kommen die Kinder auch immer später aus dem Haus, haben immer weniger Zeit für freies Spiel, weil da gibt es dann Skitraining und Fußballtraining und dieses und jenes. Sie können sich also nicht hinterm Haus gegenseitig einmal mit Steinen bewerfen, ja, oder in die Fresse hauen. Ja, das geht alles nicht mehr. Das heißt, sie sind auch nicht in der Lage, Selbstvertrauen zu entwickeln. Ja, wenn die Mama immer sagt oder der Papa, ja, er kraxel nicht auf diesen Baum rauf, oder wenn wir Kinderspielplätze nur noch so machen, dass man sich gar nichts tun kann. Ja, dann verlieren die Kinder ihre Selbstwirksamkeit. Und wenn wir dann noch sagen, ja, wart noch ein Jahr, dann darfst du auch einmal alleine raus. Was sollen die dann tun zu Hause, wenn die zu Hause sitzen? Ja, früher war es der Fernseher und jetzt ist es eben das Smartphone. Also in Wirklichkeit, da gibt es interessante Studien dazu, ist es also nicht, die sind addictive, diese Geräte. Ja? Die ziehen einen an. Aber durch unseren neuen, sehr sicherheitsorientierten Erziehungsstil, welche Alternative lassen wir unseren Kindern noch? Was sollen denn die sonst tun? Ja? Sollen die den ganzen Tag irgendwelche Brettspiele machen? Ja, na, da gibt es eben dann auch den Fernseher. Ja? Sollen die sich immer mit sich selber beschäftigen? Weil, also, ja, man sieht das wirklich, zu meiner Zeit sind Jugendgruppen, Banden durch die Ortschaft gezogen. Heute siehst du Kindergruppen im Ort und auch in der Stadt nur noch mit einer Warnweste und vorn ein Fahnenträger und hinten ein Fahnenträger. Also wir haben in den 80er, 90er Jahren ist eine Generation groß geworden, die Generation Angst. der Eltern, die ihre Kinder so einschränken, wo man sie fragt, was soll ich denn sonst tun als Kind zu Hause?
Da kommen mir gleich ein paar Impulse, wenn du das so sagst. Also zum einen, da schreibe ich das sogar teilweise, Safetyismus habe ich in der Form noch nicht gekannt. Aber ja, ich bezeichne mich auch tatsächlich als Helikoptermom und ich denke auch zu wissen, woher das kommt. Nicht, weil ich selber schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern weil du ständig bombardiert wirst mit Medien, mit Erfahrungen anderer, die dir ja leicht zugänglich gemacht sind. Genau. Ja, das heißt, diese Informationsüberflutung, diesen Reiz, wo du dir denkst, oh mein Gott, was passiert in dieser Welt? Ja, und sind wir überhaupt noch sicher? Und dann liest du wieder in der Zeitung Kindesentführung und dann hörst du wieder im Radio oder eine andere Mama erzählt dir, stell dir vor, da waren wieder fremde Männer vor der Schule. Das heißt, dieses permanente Angstgefühl wird ja gesteigert durch unseren Medienkonsum.
Genau, ja? Du hast jetzt genau den Auslöser. Ja. Der Auslöser in Österreich war der Fall Kampusch.
Ach,
ja. Jetzt gibt es natürlich, es gibt natürlich schon Schlägereien unter Kindern, es gibt Unfälle und all das gibt es natürlich. Es gibt auch Entführungen von Kindern innerhalb der Familie, dass also die Mutter, der Fall in Deutschland gerade, oder der Vater nach der Trennung die Kinder entgegen der Vereinbarungen bei sich behält. Das ist auch eine Form der Kindesentführung. Aber was glaubst du, wie viele Kindesentführungen durch Fremde es nach dem Fall Kampusch in Österreich gegeben hat? Rat einmal.
Ich habe keine Ahnung.
Gar keinen.
Tatsächlich.
Das war wirklich der einzige Fall. Und trotzdem, ja, wenn man ehrlich mit sich ist und denkt, mei, jetzt ist er eine Viertelstunde drüber, der müsste doch eigentlich schon zu Hause sein. Hoffentlich ist er nicht entführt worden. Dem kannst du gar nicht aus. Mhm. Und dieses Sicherheitsgefühl, dass wir als Eltern unsere Kinder, die Freiheit unserer Kinder lieber einschränken, damit wir uns besser fühlen. Da geht es ja gar nicht so in erster Linie um die Sicherheit der Kinder. Wir wollen diese Angstgefühle vermeiden und deswegen schenken wir unseren Kindern Smartphones und dann wird das Tracking eingeschalten. Ja. Die Kinder kriegen mit 10 ein Telefon und sagen, wow, große Freiheit, wir als Eltern denken uns, wow, endlich wissen wir genau, endlich wo Kontrolle. Ihr seid. Genau, genau. Und das entzieht unseren Kindern den Selbstwert und das macht sie psychisch krank. Und wir haben eine Epidemie der psychischen Erkrankungen, die Selbstmordraten haben sich verdoppelt, die Schnittverletzungen haben sich verdoppelt. Und das ist eben nicht das Smartphone, sondern das Smartphone ist ein Symptom und nicht die Ursache.
Ich weiß noch nicht, ob ich das so unterschreibe, was du sagst. Ich bin für mich jetzt einmal auch ein neuer Denkansatz. Wie gesagt, Safetyismus ist mir neu als solches, aber da hast du natürlich einen Punkt. Ich denke schon, dass man den Selbstwert der Kinder auch anders steigern kann, ja? Indem man spricht, Kommunikation zuhört, sie bestärkt in dem, was sie gut machen, sie fördert in dem, was ihnen Spaß macht, sei es jetzt Sport oder sonstige Dinge. Also ich denke, dass wir schon Wege und Möglichkeiten haben, die Kinder zu stärken. Und da ist bei mir, komme ich wieder zurück auf das Thema Kommunikation, das Miteinanderreden so wichtig. Hinhören. Ich sage immer, nicht zuhören, weil dann machen die Ohren zu. Ich sage immer, hinhören und hinspüren. Wie geht es meinem Kind? Was braucht mein Kind? Das bedarf aber natürlich auch das Interesse der Eltern, die Zeit und eben keinen Medienkonsum, dass die Eltern nicht auch dann vor einem Tablet sitzen. Also dieses menschliche Miteinander. Und du hast schon recht, ja, 24 Stunden am Tag kann man ein Kind nicht Lego bauen lassen. Ja. Also ich, wenn ich irgendwann sage, da auch Mama, bitte. Ja. Aber es gibt
das ja x Möglichkeiten. Wir haben ja weniger Zeit. Ja, wir arbeiten jetzt auch noch zu Hause. Ja, also Homeoffice mit Homeschooling in der Pandemie zu verbinden, kann nur Ministern einfallen, die keine Kinder haben. Ja. Das macht es natürlich schwieriger. Ja, also wir erleben eine andere Wirtschaftssituation. Wir wollen mit unseren Familien Zeit mit unseren Familien haben. Wir wollen aber auch Freundschaften pflegen. Wir wollen, oder glückliches Leben ist, sagen manche, so ein Drittel beruflich gut vernetzt zu sein. Ein Drittel ist Freunde gut vernetzt zu sein. Und ein Drittel ist eben gute Beziehungen mit der Familie zu pflegen. Das Letztere mit der Familie, da soll uns die KI einfach freimachen. ja, die Zeit geben dafür, dass wir auch nicht ständig über die Dinge nachdenken müssen. Ich zum Beispiel habe eine KI, die Anfragen, wenn ich als Redner gebucht werden soll, dann antwortet, wenn da so eine Anfrage reinkommt, dann antwortet zuerst Woody, das ist meine KI. Ich muss mir also keine Gedanken darüber machen. Ja, ich kann dann wirklich bei meinen Kindern sein. Die KI hilft mir jetzt auch, Freundschaftsbeziehungen zu pflegen, die eher ein bisschen in den Hintergrund treten. Die KI sagt mir, du, jetzt wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit mit dieser Person jetzt. Also nicht, das Geburtstag ist ein bisschen, ja, der Geburtstag ist ein bisschen fad. Ich meine damit, dass man eben darauf aufmerksam gemacht wird vom System, das liest halt einfach und sagt, gut, der hat jetzt eine Presseaussendung, der hat irgendwas Besonderes erreicht, dann kann man anrufen und gratulieren, dann ist es auch wirklich etwas Besonderes. Und natürlich im Businessbereich, ich versuche ja auch neue Kontakte zu knüpfen. Ich versuche, und das mache ich hauptsächlich über LinkedIn, und da habe ich auch eine KI. Und zwar analysiere ich, wer in meinem Fall Redner bucht. Ja, das ist halt, davon lebe ich. Und das finde ich heraus, indem ich Postings analysiere, wo es um Veranstaltungen geht. Ja, also wo Kollegen von mir über Veranstaltungen berichten, dann sucht sich die KI raus, wer hat denn eigentlich das veranstaltet, weil dann weiß man ja, da ist ein Redner gebucht worden. Dann wird also noch geschaut, wer ist vielleicht die Kommunikationschefin bei Huawei, die irgendeinen Event gemacht hat, und dann macht mir die KI Vorschläge, was ich denn diesen identifizierten potenziellen Kunden schenken kann. Auf diese Weise kann ich persönlichen wertvollen Kontakt skalieren, da hilft mir die KI dabei. Wenn sich dann jemand meldet und sagt, das ist interessant, macht man mal gemeinsam was, dann ist es Zeit für mich, mich einzuschalten. Es soll ja authentisch bleiben. Genau. Aber die Erstkontaktaufnahme, quasi der Vorschlag, was kann ich einer Person schenken, die ich vorher noch nicht kannte, vielleicht einen Link, vielleicht einen Zeitungsartikel, irgendetwas, was eben nützlich für diese Person ist, da hilft mir die KI ziemlich gut weiter.
Genau, dafür ist es mega. Und da sind auch Entwicklungen, wo ich total dahinter stehe, wo ich sage, super, in der Recherche, in der Vorbereitung. Auch von mir sind noch Texte generieren, die nach dir klingen. Ja, die ersten Anlauftexte sozusagen, das ist mega super. Und wichtig auch, dass du sagst, und im weiteren Schritt kommt dann das menschliche Gespräch. Genau. Und da gibt es ja auch, LinkedIn hat ja, glaube ich, jetzt auch im Mai dazu was gelauncht, dass man gegen kleine Bezahlung hier von der KI und LinkedIn das passende Netzwerk oder die passenden Personen suchen kann. Und dann gibt es schon diesen Text, der vorgeschrieben ist. Und dafür ist es richtig sinnvoll, weil das erleichtert uns natürlich die Akquisearbeit, die ja in Wahrheit keiner gern macht. Ja,
na also, eben. Ja. Und bringt uns vielleicht mit den Menschen zusammen, wo wir auch am besten dazu passen. Ja, und hält uns von denen fern, wo sowieso nichts werden würde. Das ist sogar noch wichtiger. Das ist übrigens der Grund, warum diese Partnerbörsen, oder? Also die Scheidungsrate in Österreich im europäischen Bereich ist ja zurückgegangen aufgrund dieser Online-Dating-Plattformen. Ja, weil man eben nicht die erstbeste Person, die man in einer Bar trifft, also ich will es jetzt nicht ganz so abwerten, aber sondern man trifft eben jemanden und dann wird ein Matching gemacht, die KI, und dann wird geschaut, eben nicht wer zusammenpasst, sondern es wird anhand der Daten geschaut, wer nie zusammenkommen sollte, und diese Leute werden voneinander ferngehalten. Das ist das Geheimnis. Ja, also der Rest ist dann immer noch Stöhnen, Gymnastik, man kennt es, ja. Ja. Biologie ist immer noch mit dabei, ja. Aber es gibt immer gewisse Vorselektion, die es uns ermöglicht, länger glücklich zu sein. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist durchaus ein menschlicher Vorteil.
Ja. Und sowas gibt es auch fürs Netzwerken im Übrigen. Es gibt auch so Art Tinder-Apps fürs Netzwerken, ja, genau. Nein, aber super, also es gibt ganz viele Vorteile, und ich bin ja auch ein Social-Media-User, eine Userin, die ganz häufig Social Media nutzt, konsumiert. Und ich sage immer, es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Weil ja. Wenn man das mit Hirn macht, dann kann ich LinkedIn durchaus nutzen, um mein Business voranzutreiben. Wenn ich mich jetzt in TikTok verliere, ohne jeglichen Inhalt, Ja, zur Entspannung, ja mei. Ja. Aber immer die Frage, wie viel, wie lang und vor allem auch wann. Was glaubst du, was mir passiert, wenn ich dann so meine Müdigkeit übertaucht habe und dann sitze ich bis um Mitternacht vorm Computer und gehe dann nachher schlafen und denke mir vorm Schlafen gehen, schau noch kurz rein und plötzlich ist dann 1:30 und dann greife ich mir am Kopf und denke mir, wie blöd bist du eigentlich. Ja.
Ich kenne das auch, aber Gott sei Dank haben wir eben die Möglichkeit, da abzuschalten. Und ich glaube, das müssen wir alle viel mehr lernen. Ja. Man vergisst ja oft, der wichtigste Schalter an diesen Geräten ist ja der zum Ausschalten.
Ja, genau. Da erfordert dann Disziplin, da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Ne?
Ja. Ja, genau. Ja. Katharina, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Das war sehr schönes Gespräch und sehr auf Augenhöhe. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben ja den Kreis gemacht über professionelles Networken bis hin zu unseren, zum Wichtigsten, oder? Also meine Kinder machen mich jedenfalls komplett. Ja. Und zwar fertig. Ja. Aber beides gehört mit dazu. Also auf die müssen wir ganz besonders achten. Das ist auch wichtig, aber es ist auch für unsere Kinder wichtig, dass wir glücklich sind, dass wir eben die richtigen Netzwerke, dass wir die richtigen Beziehungen haben. Und da gibt es eben ein schönes Gleichgewicht zwischen dem Menschlichen und dem Artifiziellen. Ja, obwohl das gar nicht so artifiziell ist, aber ich glaube, dass uns das wirklich weiterbringen wird mit all den Schwierigkeiten und Problemen, die dazukommen. Aber ich glaube, das passt. Danke dir, Katharina.
Ich danke dir. Und in all dieser Digitalisierung, KI-Zeit immer noch auf das Herz hören. Danke dir, Christoph.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.